Grenzenlos hören, Bayern 2. Kulturleben. Tipps fürs Wochenende. Immer Donnerstag, kurz nach 14 Uhr.
Letzte Heimat. In Augsburg feiert am Samstag ein Friedhofstheaterprojekt Premiere. Fröhliche Wissenschaft. In Aub und München erklärt der Kabarettist Vinz Ebert, wieso wir Steinzeitmenschen in Hugo Boss-Anzügen sind. Und philharmonisches Feuerwerk. Bei Bad Reichenhall bringen Orchestermusiker den Thumsee zum Brennen. Zu diesen und weiteren Tipps für ein kulturbewegtes Wochenende begrüßt Sie Christoph Leibold am Mikrofon.
Radio Kultur aus Bayern.
Am 1. August 1914 trat auch das Deutsche Reich in den Ersten Weltkrieg ein. Dass die anfängliche allgemeine Kriegsbegeisterung schnell verflog, lag auch daran, dass schon bald das komplette Leben der Menschen dem Krieg untergeordnet werden musste. Nichts daneben behielt Bedeutung und Bestand. Lebensmittel wurden knapp, die Bauern konnten gar nicht genug produzieren, um den Bedarf zu decken. Das führte zum Hass der Land auf die mutmaßlich gierig nimmersatte Stadtbevölkerung und zum Neid der Stadt auf die Landbevölkerung, die vermeintlich wie die Made im Speck lebte, während die Städter darben mussten. Eine neue Ausstellung im Bauernhofmuseum Jexhof im Landkreis Fürstenfeldbruck beschäftigt sich jetzt mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs aufs Land. Ihr Titel: Großer Krieg und kleines Dorf. David von Westphalen hat sie sich bereits angesehen.
Kempten, den 11. Juli 1915. Liebe Crescens, sende dir wieder viele Grüße. Schreibe mir im Bälde, was das Vieh alles macht, namentlich die Ochsen, und wie auf dem Felde alles steht.
Biografien des 20. Jahrhunderts. Mit einem Triptychon dreier vergrößerter Schwarz-Weiß-Fotografien aus den Familienalben des Landkreises empfängt einen die Ausstellung. Junge Männer posieren in Tracht mit ihren Schwestern, mit ihren Freunden, mit ihren Familien. Erläuterungen: Dieser wird nicht heimkehren, dieser wird nicht heimkehren. In Rottbach zum Beispiel war es jeder Fünfte. Mit der Mobilmachung im August 1914 entzieht der Krieg fast jeder Familie, fast jedem Hof die wichtigsten Männer. Manche kommen gleich an die Front, andere müssen erstmal in die Ausbildungsstätten, wo auch das bäuerliche Kanonenfutter schnell noch schießen lernt.
Freising, den 19. August 1915. Liebe Christens, ihr werdet den Haber noch nicht daheim haben. Auch hier sieht man noch Haber draußen. Fange nur mit dem Grummetmähen nichts an, bis es einmal besser Wetter wird. Da habt ihr schon noch eine andere Arbeit.
1915 war das Leben auf dem Land vom Krieg noch relativ unberührt. Doch schon bald rächten sich die Fehlkalkulationen der Kriegswirtschaft. Der schnelle Sieg blieb aus, Finanzen und Rohstoffnachschub brachen zusammen. Da musste man zusammenstehen. Auch auf dem Land taten die Leute, was sie konnten. Liebesgaben hießen die freiwilligen Spenden. Fotografien zu Registraturzwecken zeigen, wovon sich die Menschen freiwillig trennten. Küchenwerkzeuge aus Eisen zum Beispiel, als hätten es die Frauen, die plötzlich allein für Haus, Hof und Kinder sorgen mussten, nicht schon schwer genug gehabt. Als Ersatz gab's eine Blechpfanne mit patriotischer Gravur. Danke für das Opfer. Auch kleine schwarze Amulette sind hier ausgestellt, Orden für tatkräftige Frauen an der Heimatfront. Die Merchandising-Produkte der Kriegspropaganda haben sich erhalten auf den Dachböden der Nachgeborenen am Hof. Ein nicht weniger trauriges Opfer: Kirchenglocken, abgehängt und registriert vor dem Abtransport, Rohstoffe für Kanonen. Liebesgaben hatte auch die Kirche zu bieten. Die Opferbereitschaft der Ausgebeuteten ist erstaunlich. Man nahm freiwillig kleine Kinder aus der Stadt auf, die hier zu essen bekamen und dafür immerhin ein bisschen bei der Ernte halfen. Auf dem Foto haben die kleinen Ähren in den Händen. Es sieht aus wie ein Wandertag. Auf einem anderen Familienfoto hockt ein bärtiger Mann mit am Tisch, wie ein Freund aus einem fernen Land. Russische Kriegsgefangene, es gab sie an fast jedem Hof. Ohne sie wäre nichts mehr gegangen. Reinhard Jakob vom Bauernhofmuseum Jexdorf hat in den Fotoalben und Pfarrarchiven aus seinem Landkreis gegraben. Zeugnisse auch des Versuches, mit dem Wahnsinn, mit dem Verlust umzugehen. Ein Porträt des Sohnes mit einem Bild seines Grabsteins. So hing es jahrelang in der Stube. Eine Menschheit, die sich das Leben zur Hölle macht, findet ihren Trost, wo sonst, in den großen Erzählungen von Himmelreich und Vaterland.
Ehre für das Vaterland, gestorben auf dem Feld der Ehre, Wenn jemand eine Todesanzeige aufgibt, dann identifiziert er sich auch damit. Auf den Grabsteinen ist es ja auch zu lesen. Also das heißt, man hat es halt über diese Überhöhung des Todes sinnstiftend versucht zu verarbeiten. In der Realität ging es ja dann oft so, wir haben eben das Beispiel mit der Frau Silbernagel als Marcel, die heiratet dann einfach den Bruder des im Krieg gefallenen Mannes. Es musste ja weitergehen.
Die Ausstellung im altertümlichen Jeckshof ist klein, einfühlsam und schön gestaltet. Eine der Fotografien ist auf grobem Leinen gedruckt und vor das kleine Fenster gehängt, wie vor einen Leuchtkasten. Die Dielen knarzen unter den Füßen, es riecht nach Schafsmist. Draußen stehen die alten Gerätschaften, die Kinder spielen, die Vögel zwitschern wie vor 100 Jahren.
Heute Abend wird sie eröffnet, ab morgen und bis zum 2. November ist sie allgemein zugänglich. Die Ausstellung Großer Krieg und kleines Dorf im Jeckshof-Museum bei Schöngeising im Landkreis Fürstenfeldbruck liegt das. Und mir zugeschaltet ist jetzt ein Mann, der belegen kann, dass es im Himmel heißer ist als in der Hölle. Für seine, versteht sich, streng wissenschaftliche Beweisführung braucht er nur Eddingstift, Flipchart und flottes Mundwerk sowie die intime Kenntnis einschlägiger physikalischer Gesetzmäßigkeiten, um so vor staunendem Publikum die jeweiligen Temperaturen von Himmel und Hölle zu errechnen. Vinz Ebert heißt der Mann, im unterfränkischen Miltenberg gebürtig, als Kabarettist im Lande unterwegs, aber auch Diplomphysiker. Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm Evolution, in dem er einmal mehr die Brücke zwischen Witz und Wissenschaft schlägt, ist er heute und morgen in Bayern zu erleben, in Aub und in München. Und jetzt hier im Gespräch im Kulturleben. Schönen Nachmittag, Herr Ebert.
Hallo.
Kulturleben. Kabarett-Tipp.
Ihr Spezialgebiet ist ja eigentlich, wie erwähnt, die Physik. Evolution dagegen, das klingt eigentlich eher nach Biologie. Leiten Sie also da weniger die Temperaturen von Himmel und Hölle her, als vielmehr die Abstammung des Menschen vom Affen, oder worum geht es da?
Ja, ich will da natürlich ein bisschen in der Biologie, aber das darf man schon, weil Naturwissenschaft ist ja schon auch ein fachübergreifendes Denken und ich erzähle aber auch, warum der Urknall nicht geknallt hat und warum es vielleicht ein Leben nach dem Tod dann doch nicht gibt. Also es geht vom Urknall bis zur Gegenwart und das in 90 Minuten.
Und von der Physik in die Metaphysik, wenn Sie sagen, absolut. Das Leben nach dem Tode.
Wobei wir schon unsterblich sind. Also die Atome, aus denen wir bestehen, die sind in den ersten 3 Minuten vom Urknall entstanden. Und wenn wir sterben, dann sind wir zwar nicht mehr so, wie wir waren, aber wir sind weniger geordnet. Aber die Atome, aus denen wir bestehen, die bestehen ewig. Und das ist auch ein schöner Gedanke.
Und man kann solche Dinge lernen bei Ihnen im Programm. Lernen Sie selber auch was? Wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, ich bleibe nicht nur bei der Physik, ich gehe auch ein bisschen in andere Disziplinen, ist das auch ein Reiz, sich in verschiedene Felder hinein zu vertiefen?
Also mir hat es schon immer Spaß gemacht, sich zu überlegen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Im Endeffekt, das ist auch so ein bisschen die Conclusio in dem Programm, sind wir Steinzeitmenschen in Hugo Boss Anzügen. Und im Grunde geht es in dem Programm sehr, sehr viel darum, wie viel Tierisches in uns steckt und dass Rationalität und Vernunft und klares Denken zwar uns sehr weit gebracht haben, aber wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, wie Status, wie Partnerwahl, da sind wir schon immer noch ziemlich nah an unseren Primaten dran.
Wenn Sie auf der Bühne Theorien ausbreiten, dann wirkt das alles einerseits aberwitzig und dann aber auch verblüffend einleuchtend. Ich komme nochmal auf das Beispiel mit der Errechnung himmlischer und höllischer Temperatur. Da hauen Sie den Zuschauern jede Menge Formeln um die Ohren, die, also ich nehme es jedenfalls an, alle stimmen. Absurd wird es natürlich, weil Sie jetzt hier physikalische Gesetze auf metaphysische Orte anwenden. Und trotzdem wirkt das wissenschaftlich sehr fundiert. Also wie fundiert muss das denn sein? Wie viel Wissenschaft muss wirklich drin sein, dass es funktioniert, was Sie da treiben?
Also die Formeln und die wissenschaftlichen Theorien, die stimmen natürlich alle. Das kann ich mir auch nicht leisten, da Fehler zu machen, weil ich habe natürlich
auch... Es sind
immer
Fachleute drin, die sofort sagen,
stimmt
nicht.
Natürlich, es sind sofort ganze Fachschaften Physik und Biologie drin und die würden sofort aufschreien. Aber ich bin der Meinung, dass die großen wissenschaftlichen Theorien alle im Kern sehr einfach und sehr einleuchtend sind. Also dieses berühmte Beispiel E ist mc Quadrat, das ist eine vollkommen simple Formel, nicht umsonst kennt die jeder. Und es erklärt wahnsinnig viel über unsere Welt. Und auch die Evolutionstheorie ist im Grunde genommen in 4, 5 Sätzen erklärbar. Und das, glaube ich, macht den Leuten Spaß, dass es weniger um Formeln oder um komplizierte Rechnungen geht, sondern dass die Grundaussagen, die Grundtheorien sehr, sehr einfach sind.
Und auch wenn man die Evolutionstheorie in 4, 5 Sätzen erklären kann, man kann auch einen ganzen Kabarettabend damit bestreiten. Das ist sehr vergnüglich und unterhaltsam. Evolution heißt das aktuelle Kabarettprogramm von Vince Ebert, über das wir gerade sprechen und noch weiter sprechen wollen. Hier aber zunächst eine kurze Kostprobe.
Wenn Sie vor 150.000 Jahren als männlicher Homo sapiens auf einen fremden Artgenossen getroffen sind, da mussten Sie genau 4 Fragen beantworten. Männlich oder weiblich? Wenn weiblich, paarungsbereit oder nicht? Wenn männlich, Freund oder Feind? Wenn Feind, stärker oder schwächer? In nur 0,3 Sekunden mussten Sie eine klare Entscheidung treffen. Sonst gab es nichts mehr zu entscheiden. Kein Meeting, kein Coaching, keine Mediation, kein Telefonjoker. Im Grunde genommen lief vor 150.000 Jahren alles auf die einzige Alternative hinaus, vögle es oder töte es. 4 simple Fragen, eine Entscheidung. Und dann kam Starbucks. Wir sind die erste Generation, die bei einem Soja, Frappuccino, Grande, Latte, Double Shot in Freiheit, Frieden und Sicherheit von ganzem Herzen unglücklich sein kann.
Vince Ebert heute Abend mit seinem aktuellen Solo Evolution beim Boxhorn-Festival in Aub und morgen im Münchner Lustspielhaus. Herr Ebert, wie war das eigentlich mit Ihrer eigenen Evolution vom Physiker zum Komiker? Wann haben Sie entdeckt, dass Wissenschaft auch witzig sein kann?
Als ich zum ersten Mal ins Physiklabor gekommen bin und ein Schild mit der Aufschrift gelesen habe, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Also in der Physik wird tatsächlich sehr viel gelacht und ich glaube, dass wer Wissenschaft betreibt und wer Humor betreibt, auch ähnlich denkt, weil es geht in beiden Disziplinen immer darum, so ein bisschen um die Ecke zu denken, den Blickwinkel zu ändern. So funktioniert Humor und so funktioniert auch gute Wissenschaft. Also gute Wissenschaftler waren immer diejenigen, die einen anderen Blickwinkel auf eine Sache gelegt haben und dadurch eine enorme Erkenntnis erworben haben.
Wobei es ja unter Künstlern oft so ist, und da denke ich, ist es bei den Kabarettisten auch nicht anders, bei vielen ihrer Kollegen, da gehört es fast schon zum guten Ton zu sagen, Mathe, Physik, habe ich keinen blassen Schimmer, habe ich schon in der Schule nicht überrissen, interessiert mich auch nicht. Spielt bei Ihnen, bei allem Humor, auch so ein ernstes Anliegen mit zu sagen, hey Leute, seid nicht so ignorant, es lohnt sich, mit Naturwissenschaft zu beschäftigen?
Auf jeden Fall. Und da verliere ich dann teilweise auch tatsächlich meinen Humor, weil ich bin der Meinung, dass der Stand, auf dem wir gerade leben, dass morgens, wenn ich eine Dusche anmache und da kommt warmes Wasser raus, wenn ich Kopfweh habe, dass ich ein Schmerzmittel nehme, dass ich Antibiotika nehmen kann, dass all diese Erkenntnisse, all das, was wir so als selbstverständlich nehmen, das sind alles Errungenschaften, die in den letzten 100 Jahren von klugen Naturwissenschaftlern und von klugen Ingenieuren entwickelt wurden. Und ich finde es oft ein bisschen schade, dass man das so abtut. Naja, Goethe und Schiller sind sehr, sehr wichtig, aber zweiter Hauptsatz der Thermodynamik oder Quantenmechanik oder Relativitätstheorie, das ist nicht wichtig zu wissen.
Vince Ebert, Verfechter einer fröhlichen Naturwissenschaft, ihn und sein Programm Evolution können Sie live erleben. Heute Abend um 19:15 beim Boxhorn-Festival in Aub, südlich von Würzburg und morgen um 20.30 Uhr im Münchner Lustspielhaus. Weitere Auftrittstermine unter vince-ebert.de. Herr Ebert, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Manchmal lernt man ja Menschen erst so richtig schätzen, wenn es zu spät ist. Dem FC Bayern zum Beispiel ist vermutlich jetzt erst voll bewusst geworden, was für ein klasse Fußballer Toni Kroos ist, da er zu Real Madrid wechselt. Ein klein wenig, zugegeben, der Vergleich ist gewagt, aber wir stellen ihn mal an. Ein klein wenig ist das auch so mit Claudia Emmert, die 5 Jahre lang das Erlanger Kunstpalais in den Augen vieler Fachleute vorzüglich geleitet hat, sich nun aber kurzfristig umorientiert. Im Oktober übernimmt sie das Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Ein herber Verlust für Erlangen, überhaupt für die Museumsszene der ganzen Region. Die aktuelle Schau im Erlanger Kunstpalais Recollect ist die letzte Gelegenheit, die Arbeit von Claudia Emmert als Ausstellungsmacherin in Franken in Augenschein zu nehmen. Eine Chance, die man nicht ungenutzt verstreichen lassen sollte, findet Barbara Bogen.
Mitten in der Gesellschaft, mitten in den urbanen Räumen und für jedermann sichtbar sind sie platziert und doch unerkannt, ungesehen. Menschen, die die Kontrolle verloren haben über sich selbst, ihr Bewusstsein, ihren Körper. Paralysiert und im Drogenrausch, genährt aus Verzweiflung und Ohnmacht, sind sie hier in digitalen Bildern festgehalten, im Loop fortgeschrieben, in der Endlosschleife verewigt, in immer derselben, leicht schaukelnden Erstarrung. Auf großen Monitoren zittern diese Bilder, diese Stadtmenschen im Rausch vor sich hin, mit Blicken verschwommen, die nichts mehr sehen. Urban Tai Chi hat der Künstler Ulf Aminde diese Videoarbeit genannt, die jenseits allen Zynismus zu den eindrücklichsten gehört, die die Ausstellung im Erlanger Kunstpalais mit dem Titel Recollect derzeit versammelt. Recollect, das heißt erinnern, aber auch sich Dinge wieder zurückholen in ein Bewusstsein, das so gern vergisst, verdrängt, vermeidet. Ulf Amindes aktuell entstandene Videoinstallation nimmt dabei thematisch Bezug auf eine Arbeit von Robert Longo aus dem Jahr 1983. Min in the City heißt sie und gehört zum Besitz der städtischen Sammlung. Das Konzept von Recollect nämlich stellt Exponate der Erlanger Sammlung aus den 60er, 70er und 80er Jahren zeitgenössischen Positionen gegenüber und entdeckt dabei eine Ideengeschichte der Kunst, durch die sich leitmotivisch zentrale Themen ziehen. Bildhafte Reflexionen über die Kunst selbst, den Kunstmarkt und seine Absurdität, den Kapitalismus. Der 1974 geborene Künstler Nazan Tour etwa scheint in seiner Fotoarbeit beinahe Joseph Beuys berühmt gewordenes Plakat »Die Revolution sind wir« aus dem Jahr 1971 zu persiflieren. Der Schriftzug »Time for Revolution«, den Nazan Tour mit einem Rechtschreibfehler versieht und hier auf eine Mauer malt, betrachtet das Original aus einem ernüchterten Blickwinkel. Und das Wort »Revolution« ist plötzlich näher an der Illusion als an der real möglichen politischen Revolte.
Die Ideen finden natürlich heute schon eine ganz andere Wertung. Und das ist eigentlich das Interessante an dieser Ausstellung, wie sich so Ideen von Natur oder Ideen auch von Kapital oder von Kreativität und sowas, wie sich solche Ideen völlig anders fortsetzen, wie die eine völlig andere Wertung auch erhalten und so praktisch mit Rückgriff auf Positionen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts doch ganz andere neue Arbeiten dann auch entstanden sind. Das sagt sehr viel aus über die Entwicklung und die Veränderung unserer Gesellschaft in den letzten 80 Jahren, sage ich mal.
Sagt Claudia Emmert, noch Leiterin des Kunstpalais in Erlangen. Noch, denn die promovierte Kunsthistorikerin wird das Haus zum 1. Oktober in Richtung Friedrichshafen am Bodensee verlassen, wo sie, vielleicht ein wenig überraschend, das Zeppelin-Museum übernimmt, ein Technikmuseum, nicht nur mit der weltweit größten Sammlung zur Luftschifffahrt allerdings, sondern ausgestattet auch mit einer profunden Sammlung zur bildenden Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Unter ihrer Leitung sollen Ausstellungen künftig Schnittstellen markieren zwischen Technik und Kunst. Kunst ohne Technik, sagt Claudia Emmert, ist heute ohnehin undenkbar.
Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte des Zeppelins befasst, dann kann man ja sagen, das war vielleicht die Concorde der 10er Jahre. Das heißt, es war Reisen, es war Luxus, es war Weltumrundung. Man war auf einmal sehr viel schneller in New York. Man hat nicht mehr die lange Schiffsreise auf sich nehmen müssen. Man hat überhaupt auch einmal die ganze Welt umrundet. Man macht heute Klimaforschung mit den Zeppelinern. Und das sind alles Themen, wo es unheimlich spannende Arbeiten in der zeitgenössischen Kunst dazu gibt. Und das ist so meine Vorstellung. Themen über Reisen, über Luxus, Klimawandel in den Technikausstellungen beginnen zu lassen, durch die ständige Sammlung zu ziehen und dann eben im Wechselausstellungsbereich dann die zeitgenössischen Positionen zu zeigen.
Dass Claudia Emmert Erlangen verlässt, ist ein Riesenverlust für die gesamte Region. Denn Emmert, die das Kunstpalais 5 Jahre lang leitete, gelang es, das Haus in dieser Zeit nicht zuletzt mit interdisziplinären Ausstellungen und Themenkomplexen wie Töten, Freiheit oder Affekte als zentralen Ort intellektueller und ästhetischer Auseinandersetzung zu etablieren. Ein Ort, der auch überregional für Aufmerksamkeit sorgte.
Und das zum Trost, Friedrichshafen, wo Claudia Emmert zukünftig Ausstellungen gestalten wird, ist ja von Bayern aus gesehen auch nicht aus der Welt. Und bis Ende August ist noch ihre letzte Ausstellung in Erlangen zu sehen, Recollect im Kunstpalais. Festspiele sind eigentlich die Ausnahme vom Alltag. Festtage eben, an denen die Musikszene, das Theater oder das Kabarett oder was auch immer sich selbst feiern. Mittlerweile gibt es Festivals freilich das ganze Jahr über. Immerhin aber, in den Sommermonaten häufen sie sich und oft drängt es die Künstler dann hinaus ins Freie. Gespielt und musiziert wird dann gerne unterm Sternen- oder im Zirkuszelt. Eine Auswahl an Festivalverlockungen fürs anstehende Wochenende hat Joanna Ortmann zusammengestellt.
Weil Samstag traditionell Jazztag ist, beim Blue Tone Festival in Straubing, gibt sich auch Mr. Red Horn die Ehre. So wird Nils Landgren gerne genannt, einer der erfolgreichsten Jazzmusiker Europas. Er hat schon mit vielen Granden des Jazz und Funk zusammengearbeitet, mit Eddie Harris, Ray Parker Jr. oder Victoria Tolstoy. Und dennoch steht für ihn immer eins im Zentrum, das Publikum.
Um irgendwelche Erfolge zu haben, muss man ja für ein Publikum spielen, groß oder klein. Aber der Musiker, der sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, ein Publikum zu haben, dann weiß ich nicht, ob ich denen glauben kann. Weil ich glaube, jeder sucht ein Publikum. Ich bin auch sicher, dass jeder von uns, wir wollen mit Leuten kommunizieren. Und die Kommunikation entsteht ja erstmal, wenn man ein Publikum hat.
In Straubing ist Nils Landgren mit seiner Formation Funk Unit zu Gast am Samstag ab 22 Uhr. Wer lieber elektronische Musik mag, sollte an diesem Wochenende Richtung Regensburg fahren. Da geht zum zweiten Mal das Zuckerbrot- und Peitsche-Festival an den Start. Letztes Jahr so ein Erfolg, dass das Ganze heute größer und länger sein darf. Die Zelte für das nun größte Festival der Region wurden heuer an der Regensburger Osttangente aufgebaut, also mitten in der Stadt. Und dort kann man, je nach Wetter, 3 Tage lang draußen oder drinnen tanzen. Los geht's morgen ab 14 Uhr in Regensburg. We color the night. Start a fire in a fever of the night and I'll try. Und eine Premiere wartet morgen im oberbayerischen Scheiern. Dort wird ein neues Independent-Festival aus der Taufe gehoben, Cantina Music. 2 Tage lang wird der alte Prielhof, heute ein Gasthaus, früher ein Kloster, zum Tanzboden mit besonderem Charme. Und da spielen dann unter anderem auch diese Herren auf. Slut, morgen zu Gast in Scheiern zwischen Pfaffenhofen und Schrobenhausen auf dem Cantina Music Festival.
Ein Auszug aus dem Angebot des Festivalsommers an diesem Wochenende war das. Und wir legen gleich noch nach. In Passau laufen noch immer die europäischen Wochen. Heute Abend ist dort eine Frau zu Gast, die wahlweise als zweite Marlene Dietrich gefeiert oder aber als Barbie-Puppe geschmäht worden ist. In Passau freilich erwartet man von Ute Lemper Broadway-Flair und internationalen Glamour. Lars Martens berichtet. Mit dir,
ich würde sagen, sie ist der heißeste deutsche Export seit dem Käfer. Eine der wenigen Musical-Darstellerinnen Deutschlands, um nicht zu sagen die einzige, die Karriere in den Vereinigten Staaten gemacht hat.
Ute Lemper, Musical-Darstellerin, Chansonnière, Schauspielerin und jetzt in Niederbayern. Die Festspiele Europäische Wochen sind auf ihre Verpflichtung.
Unglaublich stolz, denn es ist das einzige Konzert in Süddeutschland mit diesem Programm.
Mit diesem Programm meint Intendant Peter Baumgart Paris Days, Berlin Nights. Ute Lemper nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Chansons der Vor- und Nachkriegszeit. Es geht über musikalische Grenzen hinweg, eben von Paris nach Berlin. Von argentinischem Tango bis hin zu jiddischen Liedern aus Osteuropa. Immer begleitet durch das mehrfach ausgezeichnete Vogler-Quartett.
Ute Lemper freut sich jetzt, das hat sie mir vor kurzem noch am Telefon gesagt, unglaublich auf Passau. Das Vogler-Quartett hat diese großen Songs neu arrangiert. Dazu kommt Klavier, dazu kommt Akkordeon, das darf ja bei La Vie en Rose nicht fehlen.
Musik
Ute Lemper spielt zum ersten Mal in Passau und vielleicht etwas anders, als viele sie kennen. Anders, das bedeutet bei den Festspielen Europäische Wochen aber meistens auch gut. Ein Prädikat, das bei dieser Besetzung ganz sicher passt.
Paris Days, Berlin Nights. So heißt das Programm, mit dem Ute Lemper heute Abend um 19.30 Uhr in der Passauer Studienkirche auftritt. Oft wird als Heimat schlicht das bezeichnet, wo eine oder einer herkommt. Und das wiederum ist meist, wenn es jemanden nicht schon als Baby oder Kleinkind ganz woanders hin verschlagen hat, das ist meist der Geburtsort. Aber man kann Heimat auch vom anderen Ende des Lebens her denken. Wo findet ein Mensch seine letzte Ruhe, also seine letzte Heimat? Auf dem Friedhof des Augsburger Stadtteils Göggingen feiert am Samstag ein Theaterprojekt Premiere, das sich die Frage stellt, ob Menschen unterschiedlichster Herkunft eine gemeinsame Heimat im Leben wie im Tod finden können. Es ist Teil des Rahmenprogramms zum Augsburger Friedensfest am 8. August, das heuer unter dem Motto »Heimat, da war ich noch nie« steht. Und mir zugeschaltet aus unserem BR-Hörfunkstudio in Augsburg ist jetzt Susanne Ring, Regisseurin des Friedhoftheaters »Letzte Heimat«. Einen schönen Nachmittag.
Hallo nach München.
Frau Reng, Sie sind in Hamburg geboren, arbeiten aber seit geraumer Zeit am Jungen Theater Augsburg. Ist Augsburg jetzt Ihre Heimat und können Sie sich vielleicht sogar vorstellen, dass Augsburg eines hoffentlich noch fernen Tages Ihre letzte Heimat wird?
Für mich persönlich ist das auch wirklich eine interessante Frage, denn ich kann nicht sagen, ich habe eine Heimat. Ich würde sagen, ich bin geboren in Hamburg und bin immer noch sehr gerne dort. Aber mal seit über 20 Jahren bin ich jetzt in Süddeutschland und hier schon sehr heimisch geworden. Ob das in der Tat meine letzte Heimat sein wird, weiß ich nicht.
Hamburgerin in Augsburg, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Migrationsschicksal. In Ihrem Projekt stehen tatsächlich Migranten auf der Bühne, also Menschen, die ihre Heimat hinter sich lassen mussten. Um einen Abend mit solchen Menschen zu gestalten, muss man sie erstmal suchen. Das braucht einen gewissen Vorlauf. Also wann ging das los und wie sind Sie vorgegangen?
Diese Idee hat angefangen, mir Gestalt anzunehmen, sicher vor 4, 5 Jahren. Und dann bin ich losgegangen wirklich und habe in Augsburg geschaut, mit wem könnte ich kooperieren für dieses Projekt, weil schnell klar war, dass es ein sehr großes wird und dass unser kleines, junges Theater das gar nicht alleine machen kann. Und ich bin dann auf das BFZ, das Berufsförderzentrum Augsburg, gestoßen und ich habe zum Beispiel dort in den Integrationskursen sehr viel mit Teilnehmern gearbeitet, erste kleine Interviews geführt und habe am Anfang ein bisschen mit ihnen kleine Theaterübungen gemacht, sodass sie auch ein gewisses Vertrauen in mich gewinnen konnten. Und einige von diesen sind dann dabei geblieben und stehen jetzt ab Samstag auf der Friedhofsbühne.
Jetzt bringen Menschen aus anderen Ländern nicht nur andere Lebensgewohnheiten mit, sondern auch andere Beerdigungsrituale. Das kann zu erheblichen Schwierigkeiten mit Behörden etc. führen in der Fremde. Und an diesen Schwierigkeiten im Todesfall lässt sich wahrscheinlich auch einiges ablesen, wo auch im Leben die Hindernisse sind, im Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen, oder?
Sehr richtig, ja. Also in dieser Arbeit erfahre ich ja auch ständig Neues über die anderen Kulturen, über ihre Rituale, über ihre Bedürfnisse und Wünsche und erfahre ganz viel von diesen Menschen, wo es Schwierigkeiten gibt. Das ist konkret im Bestattungswesen. Vor allen Dingen betrifft das die muslimischen Mitbürger und Mitbürgerinnen, deren Bestattungsriten einfach extrem anders sind als die hiesigen.
Nämlich wie?
Ein kleines Beispiel ist, dass Deutschland in vielen Bundesländern noch den Sargzwang hat. Das heißt, wir müssen im Sarg begraben werden, während die Muslime definitiv nicht im Sarg begraben werden möchten. Also wir reden hier von den gläubigen, strenggläubigen Muslimen.
Und dann muss man Lösungen finden.
So ist es. In einigen Bundesländern ist das ja auch schon passiert. Es gibt wirklich einige Bundesländer, die ihre Bestattungsgesetze daraufhin geändert haben. Sie haben sie gelockert, was den Sargzwang betrifft. Es ist jetzt für Muslimen durchaus gestattet, im Tuch begraben zu werden, allerdings noch nicht in Bayern.
Nun haben Sie Menschen mit Migrationshintergrund gesucht, Sie haben Gespräche geführt, Sie haben solche Dinge erfahren, wie die Probleme bei der Beerdigung von Muslimen, Sie haben recherchiert. Wie ist aus all dem jetzt ein Theaterabend geworden? Was erwartet den Zuschauer?
Wir haben aus diesen Interviews, aus den Biografien der Teilnehmer und Teilnehmerinnen Szenen gebaut. Es gibt wenig Szenen, wo nur eine alleine erzählt. Meistens sind es 3 oder 4 Personen, die zusammengefunden haben, möchte ich fast sagen, die gemeinsam ihre oder 2 Geschichten erzählen, die sich ähneln, die zum Beispiel einen gleichen Hintergrund haben. Wir haben zum Beispiel 3 junge Herren, der eine ist aus Syrien geflohen, der andere aus dem Irak, der dritte aus Afghanistan, alle hier mittlerweile anerkannt. Und die erzählen vor einer Reihe von Ehrengräbern aus dem Zweiten Weltkrieg von russischen Kriegsgefangenen, die hier in Augsburg gestorben sind, ihre Geschichte.
Im Internet gibt es eine Homepage mit Infos zu dem Projekt letzteheimat.net, letzte Heimat in einem Wort. Da findet man neben den weiteren Aufführungen des Friedhoftheaters nach der Premiere am Wochenende auch einen Videotrailer. Und in dem antwortet eine Dame aus Russland auf die Frage, ob Deutschland ihre letzte Heimat sein soll, mit freundlichem Lächeln: Ich möchte das. Ich fand das sehr berührend. Man hat so das Gefühl, die ist ein Stück weit vielleicht hier angekommen. Ist das eine Erfahrung, die Sie häufiger gemacht haben, dass viele Migranten sich hier beheimatet fühlen, oder ist das eher die Ausnahme?
Nein, in der Tat ist es natürlich, wobei man wirklich sagen muss, je nach Alter der Teilnehmer und Teilnehmerinnen oder auch wie nah sie schon Erfahrung mit dem Tod gemacht hatten im Vorfeld. Also ist ja die große Frage, habe ich mich mit diesem Thema überhaupt schon beschäftigt? Ja? Und ich bin auf sehr viele gestoßen, die natürlich sich wünschen, in Deutschland angekommen zu sein.
Und Ihre Vorstellungen oder dieser Theaterparcours auf dem Friedhof in Göggingen, der endet mit einem interkulturellen Leichenschmaus. Von Beerdigungen weiß man, dass es auf solchen Feierlichkeiten oft recht lebenslustig zugeht. Ist das auch ein bisschen Ihr Ziel, also am Ende mit Menschen verschiedener Religionen, Nationen, Generationen das gemeinsame Leben zu feiern?
Also ich glaube, die erste Intention von diesem Leichenschmaus ist nicht wirklich die Feier, sondern es ist der Austausch. Ich möchte gerne dem Publikum die Chance geben, die Möglichkeit, mit uns Machern genauso wie mit den Teilnehmerinnen ins Gespräch zu kommen.
Sagt Susanne Ring, Regisseurin des Friedhoftheaters Letzte Heimat, das am Samstagabend um 19 Uhr am Friedhof im Augsburger Stadtteil Göggingen Premiere feiert. Die zweite Vorstellung ist gleich am Sonntagabend. Frau Ring, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Leibold.
Und wie gesagt, das Theaterstück ist Teil des Rahmenprogramms des Augsburger Friedensfestes. Das umfangreiche Programm startet morgen und läuft bis zum eigentlichen Tag des Friedensfestes am 8. August.
Kulturleben. Das Wochenende in Bayern.
Georg Friedrich Händel hat 1748 seine Feuerwerksmusik geschrieben und ist damit ein früher Gewährsmann dafür, dass Konzertklang und Knalleffekte gut harmonieren können. Dazu empfiehlt es sich allerdings, das Freie aufzusuchen. Händels Musik wurde seinerzeit zu einem Feuerwerk auf der Themse uraufgeführt. Bei Bad Reichenhall wollen am Samstag die Philharmoniker den nahegelegenen Thumsee zum Brennen bringen.
Seit fast 150 Jahren hat Bad Reichenhall sein eigenes Orchester. Ungewöhnlich für eine Stadt mit gerade mal gut 17.000 Einwohnern. Und es ist außerhalb von München gar das einzige symphonische Berufsorchester in Oberbayern. Begründet wird diese Tradition mit der Entwicklung der Kurstadt Bad Reichenhall, dem Staatsbad, einst mondäner Urlaubsort von Königen, anderen Adligen, vom Jetset der frühen 1920er Jahre.
Weil man gemerkt hat, wenn man als Kurort reüssieren will, braucht man eine Kurmusik. Und die braucht eine Qualität, die sich sehen lassen kann. Sonst kommen die Gäste, die man haben will, nicht. Das sind die Gäste, die von gesellschaftlichem Rang waren und die waren kulturell verwöhnt.
Bis heute haben sich die Bad Reichenhaller Philharmoniker ihre Identität und Tradition bewahrt, betont Intendant Stefan Hüfner. Täglich treten die 40 Musiker des Orchesters im Kurpark auf, sorgen also für die Kurmusik.
Das Wort Kurmusik und Kurorchester ist ganz bestimmt erklärungsbedürftig, weil viele Menschen ein Bild damit verbinden, das für uns auch nicht stimmt. Wir haben Sacre du Printemps hier gemacht und wirklich große Werke. Wir machen jedes Jahr große Tschaikowski- und Beethoven-Sinfonien. Setzt was ganz anderes voraus wie die reine Unterhaltung. Und das zu verbinden an einem Ort, an einem Ort, der allein zu klein wäre für ein eigenes Orchester, das ist einzigartig, vielleicht in Europa.
Im Lauf der vergangenen Jahrzehnte hatten sich die Philharmoniker und die Bad Reichenhaller, wie es Intendant Stefan Hüfner nennt, eher aus den Augen verloren. Zu groß war die künstlich aufgebaute Distanz zwischen den Kurgästen und den Einheimischen, für die der Kurpark und damit auch die regelmäßigen Konzerte des Orchesters gar gesperrt war. Offensichtlich ist der Graben nun überwunden. Der Thumsee brennt, hat sich in den vergangenen 10 Jahren zum sommerlichen Kulturhöhepunkt entwickelt.
Die Idee war, wohin zu gehen, wo die Reichenhaller zu Hause sind, zu verwachsen, zu verwurzeln, den Reichenhallern was zeigen, was bringen von dem, was hier authentisch da ist. Also wenn wir hier zeigen wollen, wie besonders schön es bei uns sein kann, dann gehen wir an Thumsee.
An die 10.000 Besucher kommen mittlerweile regelmäßig zum Sommer-Open-Air-Konzert der Bad Reichenhaller Philharmoniker. Jedes Jahr mit der Hoffnung, dass das Wetter gut bleibt und jedes Jahr mit derselben ungezwungenen Heiterkeit und Vorfreude. Und auch im Orchester wächst die Anspannung, erzählt Bassposaunist Bruno Fleschhut.
Das Open Air am Thumbensee ist für jeden Musiker etwas ganz Besonderes, etwas Erhebendes. Die Leute gerade noch in der Badehose, das Publikum. Da gibt es dann eben diese Open-Air-Wiese. Die Wiese schaut ein bisschen aus wie eine Arena vom Profil her.
Ideal, um dort zu picknicken und sich gleichzeitig von leichter Klassik unterhalten zu lassen. Wir wollen Freude vermitteln, die Besucher dazu einladen, sogar den einen oder anderen Walzer mitzutanzen, lacht Intendant Stefan Hüfner.
Die Stücke sind nicht sehr lang. Sie sind so, dass sie verarbeitbar sind. Jedes Stück wird angesagt. Unser Chefdirigent Professor Art wird zu jedem Stück was sagen, sodass auf eine heitere und persönliche Art eine Ansprache geschieht, die jeden mitnimmt und jeden erreicht.
Das Sommernachtskonzert der Bad Reichenhaller Philharmonie am Thumsee am Samstag um 20 Uhr. Für die Karten gibt es übrigens keinen Vorverkauf, die kann man nur direkt vor Ort erwerben.